Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das politische Klima in der Türkei hat sich in den vergangenen 9 Jahren seit den Gezi-Protesten 2013 und dem Putschversuch 2016 extrem verschärft. Viele Künstler, Intellektuelle und Bürger wurden inhaftiert, viele haben das Land verlassen. Nun beginnt mit einem Jahr pandemiebedingter Verspätung die 17. Istanbul-Biennale und die Erwartungen sind groß. Diese Fragen hat sich Ute Meterbauer gestellt. Sie ist eine der Kuratorinnen der Kunstschau.
Kann eine Biennale auch die Zeitung ersetzen? Was kann man sagen, wenn man nichts mehr sagen kann? Können künstlerische Sprachen von Gedichten, Literatur, Filmen, Musik und eben auch bildender Kunst etwas aussagen, was vielleicht die Tageszeitungen schon gar nicht mehr sagen können?
Für die diesjährige Biennale wünschen sich die Kuratoren im Übrigen, dass sie wie ein großer Komposthaufen funktionieren möge. Der Kunstkritiker Ingo Arendt ist zur Eröffnung der Biennale nach Istanbul gereist und wir sind jetzt miteinander verbunden. Was, Herr Arendt, ist denn mit dem Bild des Komposthaufens gemeint?
Ja, Frau Brinkmann, die KuratorInnen Ute Meterbauer und Amar Kanwar, ein indischer Filmemacher, der übrigens auch in der Findungskommission der Documenta ist, und David Tee, ein Kunsthistoriker aus Singapur, die wollten weg vom spektakulären Biennale-Großereignis, das wie so ein U-Boot in der Stadt landet. Das ist ja so eine Standardkritik an den Biennalen, das soll man vermeiden. Und angesichts der gegenwärtigen Lage in der Türkei, speziell der Lage der Zivilgesellschaft, Sie haben es ja angesprochen, haben sich die drei dafür entschieden, eben keine zentrale Halle mit einer Großausstellung zu bespielen. Es gibt insgesamt nur 60 Arbeiten bei der Biennale, was nicht so wahnsinnig viel ist und auch keinen zentralen Titel. Und die KuratorInnen haben die verbliebenen Artspaces und Räume in der Stadt, die es trotz der ganzen politisch bedenklichen Situation gibt, die haben diese Artspaces und Räume unabhängiger Initiativen als Spielorte gewählt. Da werden meist Arbeiten ausländischer Kollektive gezeigt. Und mit dieser Idee will man zur Vernetzung lokaler und internationaler Initiativen beitragen. Also Kompost und unsichtbare Fermentation, das ist das zweite Stichwort. Da will man da erreichen, dass diese Ideen von ausländischen Initiativen auch in der Türkei sozusagen auf fruchtbaren Boden fallen und davon, dass andere Initiativen davon lernen können. Also von der Documenta lernen heißt siegen, lernen haben sich die Kuratorinnen eben offensichtlich gedacht. Deswegen kommt die ganze Biennale auch so ein bisschen verhalten daher. Also man vermisst eigentlich so ein bisschen spektakuläre Dinge, aber andererseits ist das vielleicht auch ein ganz guter Ansatz.
Sie sagen, es gibt keine zentrale Halle für die Schau. An welchen Plätzen in der Stadt gibt es denn Kunst zu sehen? Das sind ja wahrscheinlich dann auch nicht die üblichen Kunstorte.
Nein, das sind eben Initiativen, die es in der Türkei selber gibt. Ich kann ein markantes Beispiel herausgreifen, etwa ein sechsstöckiges Haus genannt Barin Han im historischen Istanbuler Stadtteil Fatih, also auf dem Goldenen Horn gelegen. Das ist das Wohn- und Arbeitshaus des legendären türkischen Kalligrafen und Zeichners Emin Barin, 1913 geboren, 1987 gestorben, der übrigens auch in Deutschland studiert hat. Der hat in diesem Haus immer viele Jahre Intellektuelle um sich versammelt und das war so eine öffentliche Kalligrafie und Werkstatt. Und die Biennale hat dieses leerstehende Haus renoviert und Initiativen eingeladen, es während der Initiative zu bespielen und auch darüber hinaus. Und da sieht man beispielsweise das letzte unabhängige Radio der Türkei, Açık Radio, das von seinem historischen Standort in Galata während der Biennale eben dorthin gezogen ist und ein Radio Biennale macht und mit den Leuten spricht. Oder andererseits das 1970 von John Bell in den USA gegründete Bread and Butter Theater, das breitet dort sein Archiv aus, ein Theaterkollektiv, das sich eben sozialen Initiativen widmet und meist mit Menschen vor Ort arbeitet, oder in einem anderen winzigen Raum, der sich mit Performancekunst befasst, haben die zwei Istanbuler Künstlerinnen Merve Elveren und Charla Özbek ihre Arbeit in einem Archiv der türkischen Frauen, das die Stadt Istanbul 1990 gegründet hat und seither in Vergessenheit geraten ist, ausgebreitet.
Werden denn auch explizit politische Arbeiten gezeigt?
Ja, also natürlich sind diese meisten Initiativen selbst sehr politisch und manchmal hat man den Eindruck, dass Probleme wie die der Landwirte in Indonesien, also auffällig viel indonesische Künstlerinnen und auch solche aus Pakistan dabei, dass deren Probleme, die sie da beschreiben, auf ähnliche Probleme in der Türkei hinweisen soll, ohne dass man das offen sagt. Insbesondere Umweltthemen spielen eine große Rolle. Das britische Kollektiv Cooking Sections, das ist bei Männern, die verkaufen in einem kleinen Ladengeschäft Frischkäse aus der Milch von Wasserbüffeln, die beim Bau des großen neuen Flughafens von Istanbul am Schwarzen Meer, der vor ein paar Jahren veröffnet worden ist, aus ihrem angestammten Biotop vertrieben wurden. Es gibt aber auch, wenn man so will, VertreterInnen der klassischen politischen Kunst. Besonders beeindruckt hat mich eine Arbeit der Altmeisterin der politischen Kunst in der Türkei, Gülsin Kara Mustafa, Jahrgang 1946, die vielleicht auch vielen HörerInnen bekannt ist von einer großen Retrospektive im Hamburger Bahnhof in Berlin vor ein paar Jahren. Die hat im Pera Museum, das ist ein Kunstmuseum der sehr reichen industriellen Familie Kotsch, einen dunklen Raum geschaffen. Ein Darkroom, kann man sagen, man bewegt sich im Dunkeln. Nur am Ende dieses lang gestreckten Raums ein Video zu sehen, wo in immer schnellerem Tempo so eine Glasscheibe zerspringt. Und auf dieses Video läuft im Dunkeln eine Flucht von Türen zu, die entweder schwarz oder weiß bemalt sind, als Symbol für das Schwarz-Weiß-Denken der politischen Lager, nicht nur in der Türkei. Die Arbeit heißt Insecure, unsicher. Und damit ist eigentlich schon klar, um was es hier geht. Man bewegt sich eher politisch und ästhetisch eben auf sehr dünnem Eis.
Die Istanbul Biennale ist ja immer auch eine Art Gradmesser für die Freiheit, die Kunst und Kultur in der Türkei noch gegeben ist. Wie nehmen Sie, Herr Arendt, denn die mentale Verfassung der Szene am Bosporus und die Arbeitsbedingungen der Künstler wahr?
Ja, einerseits verschlechtert sie sich immer wieder. Viele HörerInnen dürften gehört haben von der Verhaftung der berühmten Sängerin Gülşen vor ein paar Wochen oder von der Kritik von Staatspräsident Erdogan an der Göttin der türkischen Musik Sezen Aksu. Während des Sommers sind unglaublich viele Festivals von der Regierung verboten worden. Die Biennale ist lange nicht betroffen. Ute Meter-Bauer hatte berichtet, dass sie frei agieren konnten. Eigentlich mein Eindruck aus vielen Jahren der Reise in der Türkei ist aber, man merkt, dass die Luft aus der Szene heraus ist, verglichen mit diesen wahnwitzigen Aufbruchsjahren der türkischen Kunstwunders in den frühen 2000er Jahren, wo eigentlich halb Europa ständig nach Istanbul geflogen ist. Und großformatige kritische Aktionen im öffentlichen Raum wären heute eigentlich nicht mehr denkbar. Und diese Art zu wissen, was man tun kann und was man nicht tun kann, das hat sich doch, so, wenn man so will, auf dem Wege der Autozensur schon vorab in den Köpfen festgesetzt. Und mich hat vieles von dem, was hier stattfindet, trotz allem immer noch stattfindet, so ein ironische Katz-und-Maus-Spiel der intellektuellen Künstler mit der Staatsmacht in der DDR erinnert. Beispielsweise hat die Rand-Dink-Stiftung, die Stiftung des ermordeten armenischen Journalisten Rand-Dink, hier mal verboten bekommen, vor ein paar Jahren eine große Konferenz zum armenischen Erbe in der Stadt zu machen. Das ist zweimal verboten worden. Daraufhin hat man gesagt, okay, da machen wir eben eine Konferenz. Da geht es nur um Nudelkochen. Sie haben gemeinsam Ravioli gekocht, die berühmten türkischen Teigtaschen Mante, und haben danach eine Zeitung herausgegeben, der sie auch diesen Titel gegeben haben. Und die Stiftung, wo eben sehr viele politische Aufsätze abgedruckt worden sind. Und die Stiftung IKSW, die die Biennale hier in der Türkei trägt, die hat diese Zeitung unterstützt, woraus man sehen kann, also es passieren doch noch einige Dinge. Die Lage der Kunst ist durchwachsen, sie ist sehr, sehr schwierig, aber sie ist eben nicht aussichtslos.
In Istanbul ist heute die 17. Biennale eröffnet worden. Das Lokale, haben wir gehört, ist bei dieser Ausgabe besonders wichtig. Öffentliche Plätze, ein leerstehendes Haus, Läden und mehr sind bis zum 20. November für jeden kostenlos zugänglich. Der Kunstkritiker Ingo Arendt hat uns seine Eindrücke geschildert. Dafür vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Guten Abend.